Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Alte weiße Männer genießen derzeit nicht die beste Reputation. Interessanterweise geraten aber gerade nicht nur alte weiße heterosexuelle Männer in die Kritik. In der LGBTQI-Bewegung tut sich ein immer größerer Graben zwischen den jungen queer feministischen Aktivistinnen auf der einen Seite und den alten weißen schwulen Männern auf der anderen Seite auf. Jüngster Schauplatz dieses Streites ist das Schwule Museum in Berlin. Manche sehen es in der Hand alter Privilegienverteidiger, die fürchten, das gute alte Museum werde von Queer-Aktivistinnen und Aktivisten unterwandert und ausgebootet. Die Publizistin Andrea Rödig ist uns jetzt aus Wien zugeschaltet. Frau Rödig, für Menschen, die jetzt nicht so fest in dieser Szene zu Hause sind, wie würden Sie diese Konfliktlinie näher beschreiben? Also was werfen denn die, sagen wir mal, alten, weißen, schwulen Männer der nachwachsenden Queer-Generation vor und umgekehrt?
Naja, ich glaube, die ältere schwule Bewegung sozusagen hat tatsächlich, glaube ich, das Gefühl, dass sie unterwandert werden, also von neuen politisch viel oder auf eine andere Weise radikaleren jungen Aktivistinnen, die jetzt da auch das Programm machen und auch eben ein feministischeres, antipatriarchales Programm machen, während wiederum die Seite jetzt der Queer-Leute das Gefühl hat, da ist ein Establishment an der Macht, die sind mittlerweile relativ gut integriert. Die waren, und das muss ich dann sagen, so retrospektiv, die waren rassistisch, die waren antifeministisch, die haben einfach nur sich selber sozusagen da reingesetzt. Und es geht dann auch nochmal um Identitätskonstruktionen. Was ist eigentlich ein schwuler Mann? Also heute würde man sagen, ich will gar nicht mehr schwul sein, sondern ich will, also ich bin non-binary und ich bin viel queerer, das heißt flüssiger, aber dafür in einer gewissen Weise politischer auf anderen Ebenen. Also es sollen vor allem immer migrantische Aspekte mitbenannt werden. Es sollen antikapitalistische Aspekte mitbenannt werden, antipatriarchale Aspekte. Das kommt, also ich denke, so gehen die Linien gegeneinander. Das sind zwei verschiedene Politikstile.
Aktivisten wie Elmar Krauser und Jan Feddersen werfen, wenn ich es richtig verstanden habe, der nachwachsenden Queer-Generation aber auch vor, im Grunde nicht wirklich zu würdigen, was diese alten Recken der ersten Generation geleistet haben. Sehen Sie diesen Vorwurf berechtigt?
Na, so ein bisschen schon. Gut, die Neuen wollen immer sozusagen sich in einer gewissen Weise etablieren, indem sie erstmal die alten A nicht verstehen und dann auch finden, okay, das ist jetzt gegessen, das ist Schnee von gestern. Und ich finde aber auch, man müsste sehen, okay, das und das habt ihr geschafft. Und es gibt jetzt die Ehe für alle, es gibt Adoptionsrechte für Schwule und Lesben. Das ist unglaublich, was da erkämpft worden ist. Und ich finde auch, es müsste sozusagen so ein Stück weit Verständnis dafür sein, auch dann für eine Kultur, die einfach anders gelaufen ist. Gleichzeitig finde ich, sollte es auch Verständnis der älteren Generation dafür geben, dass es jetzt einfach eine andere Form auch nochmal von Öffnung der Bewegung gibt. Es sind mehr Identitäten dabei oder mehr Menschen, die sich nochmal anders identifizieren und die wollen nicht unbedingt was komplett anderes. Das sind ähnliche Ziele, die aber jetzt nochmal sich anders äußern. Ja, und von daher glaube ich, sind das sozusagen auf jeden Fall die Linien, die da gegeneinander hauen. In einer gewissen Weise haben natürlich die Älteren das Gefühl, wir werden vergessen, wir werden auch abserviert jetzt. Es ist nicht mehr wichtig, was wir gemacht haben. Und die Neueren haben das Gefühl, wir kommen nicht rein. Ihr habt sozusagen Sprachregelungen, die wir nicht mehr akzeptieren können. Das geht so nicht.
Und würden Sie sagen, dieser Streit betrifft nur die männlichen Teilnehmer, also wirklich die klassischen Schwulen, oder stehen möglicherweise auch die alten weißen Lesben in der Schusslinie?
Ja, die stehen auch in der Schusslinie und auch die liberalen Feministinnen oder die alten Radikalfeministinnen. Also die waren natürlich jetzt nicht so blind gegen Race und auch sind auch nicht so etabliert. Also das heißt, da geht der Vorwurf gegen was anderes. Also oft ist der Vorwurf eben, man sei transphob oder transfeindlich, also gegen transsexuelle Personen, vor allem eben gegen Transmänner. Es gibt dafür sogar ein eigenes Wort, das heißt TERF, also Trans-Exclusionary Radical Feminist zu sein. Und da ist in einer gewissen Weise was dran, weil so eine lesbische Feministin wollte nun mal Sichtbarkeit für Frauen haben und es gibt jetzt ein Problem oder auch so eine Verletzung, wenn plötzlich alte Bündnispartnerinnen als Transmänner auftreten. Und da ist sozusagen ziemlich viel Konfliktstoff drin. Und interessanterweise kehrt mit diesem Vorwurf transphob, der aber sehr schnell, muss man auch sagen, immer kommt, kommt so ein altes Motiv wieder, feministische Lesben seien eigentlich männerfeindlich. Und da sind wir natürlich dann auch wieder not amused über diese Vorwürfe.
Nun ist aus der ursprünglichen LGB-Community, also der Lesbian, Gay, Bisexual Community, mittlerweile eine LGBTQI-Bewegung geworden, also lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer, intersex. Kann das sein, dass da möglicherweise jetzt wirklich einfach zu viele Buchstaben, Identitäten, Interessen unter einem Hut sind und deshalb im Grunde so eine Auseinandersetzung fast vorprogrammiert ist?
Naja, ich glaube, Bewegungen zerstreiten sich immer. Die eine Bewegung hat es auch damals natürlich nicht gegeben. Es gab also immer Friktionen zwischen bisexuell und lesbisch, schwul. Also von daher, was der Name eher zeigt, ist aber, was passiert ist, nämlich die Szene hat sich sehr stark ausdifferenziert. Und ich glaube, es sind so zwei Merkmale, die heute anders sind als früher. Und das erste ist der Inklusionsgedanke. Alle sollen eingeschlossen sein und auch benannt werden. Jemanden auszuschließen, jemanden diskriminieren, ist sozusagen das Schlimmste, was passieren kann. Und das ist ein guter und richtiger Gedanke. Aber für die alte Bewegung war der politische Ausschluss gar nicht so das Problem. Also es war eher sozusagen auch noch ein Mittel der Politik. Also ich erinnere mich an die Frauenveranstaltung, wo ja immer stand Women Only oder auch so ein Schildchen mit Männern draufgemalt, wir müssen leider draußen bleiben. Ja. Also das war comme il faut. Mhm. Das zweite Merkmal, glaube ich, was nochmal, ist die Bedeutung der geschlechtlichen Identität, also die das heute spielt. Die alten Selbstbeschreibungen waren schwul-lesbisch, also richtet sich sehr stark nach dem Begehren. Wen begehre ich, Frauen oder Männer, also bezeichne ich mich als schwul oder lesbisch. Und das bestimmt meine Identität. Und heute rückt so eine Selbstbeschreibung in den Vordergrund, die das Geschlecht in den Vordergrund rückt. Also wer bin ich eigentlich? Bin ich cis-weiblich, transmännlich, transweiblich, intersex, non-binary? Also non-binary sehr oft und pansexuell. Und schwul und lesbisch sind da mittlerweile eher so ein bisschen out.
Und haben Sie möglicherweise Vorschläge, wie sich dieses ganze Feld befrieden ließe, wer da auf wen an welcher Stelle zukommen könnte, müsste?
Naja, erstmal glaube ich, es braucht ein bisschen mehr Gelassenheit. Auf beiden Seiten, denke ich mir. Und dann müsste man sich klar machen, dass es wirklich im Kern, so scheint mir, um Generationenkonflikt geht. Also neue Menschen wachsen nach mit anderen Erlebniswelten und anderen politischen Empfindlichkeiten. Also in meiner politischen Sozialisierung war es eben sehr wichtig zu betonen, ich bin auf jeden Fall eine Frau und ich bin lesbisch. Und entsprechend kann ich sozusagen nicht so richtig sehen, warum die sich jetzt alle non-binary und pansexuell nennen wollen. Das entspricht natürlich nicht dem, was ich als politisch befreiend empfunden habe. Wenn ich heute 20 wäre, wäre ich vielleicht auch eher oder wäre das Wort non-binary vielleicht auch der richtigere Marker für das oder für meine Erlebnisweise. Also ich glaube, die Erlebnisweisen finden dann auch immer andere Begriffe, andere Marker, um sozusagen sich auszudrücken. Und ich würde mir wünschen, dass der Ton ein bisschen freundlicher würde, offener für Zwischentöne und dass man sich auch gegenseitig mal klar macht, warum wir welche Konzepte der Politik entwickelt haben und wo sie aus der persönlichen und politischen Geschichte herkommen eigentlich.
Die Publizistin Andrea Rödig über den Grabenkampf schwul bzw. lesbisch gegen queer und wie er sich befrieden ließe. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Ja, gerne.